Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan. Das war André Bouget von der Opéra Comique, der Komischen Oper in Paris, der dieses Weihnachtslied 1925, also vor genau 100 Jahren, gesungen hat. Und damit möchten wir euch ganz herzlich begrüßen zu einer Weihnachtsfolge. Hallo, liebe Else.
Hallo, lieber Arne.
Wir haben ja schon vor 4 Jahren eine Weihnachtsfolge gemacht. Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich dunkel. Ist schon sehr lange her. Aber mal ganz kurz, was hat er denn überhaupt gesungen, der Monsieur Bouget?
Bouget heißt er.
Bouget, Entschuldigung, ja. Hast du was verstanden?
Ich habe
ja so oft in Frankreich, in Paris.
Ja,
und
ja.
Du sprichst ja auch, bist ja des Französischen mächtig. Hast du irgendwas verstanden, was er gesungen hat?
Ich habe erstaunlich wenig verstanden und würde das den Hörern und Hörern überlassen, dass sie vielleicht uns die Übersetzung geben. Also es ist wirklich, es geht um ein bisschen um Weihnachten, aber es ist schon, man muss sagen, es ist Noël und es ist sehr, sehr, sehr lange her. Da ist die Qualität dieser Aufnahme, die wir gefunden haben, auch nicht so gut. Aber es ist einfach schön, die französische Sprache zu hören, Weihnachten. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich ja viel in Paris gerade. Du bist auch viel unterwegs.
Ja, im Januar bin ich ja auch wieder in Paris.
Ja, wir geben uns gewissermaßen immer die Schlüssel in die Hand und wir verpassen uns ganz knapp. Ich war letztes Wochenende wieder da und es gibt ja da in Paris eine wunderbare Institution oder ein Ereignis, das Ähnliches wie die Bohème Sauvage, nur ähnlich, sage ich mal, in kleineren Rahmen, in dem Café La Coupole, was wir schon mehrmals erwähnt haben.
Und im Keller des La Coupole.
Dancing. Und ich war da während dieser Veranstaltung und haben überlegt, gehe ich hin? Ich wollte hin, aber ich hatte keinen Mitstreiter gefunden.
Ach, du hättest doch dort welche gefunden.
Ich hätte welche gefunden. Und als ich dann zurückgeflogen bin, habe ich am Flughafen jemanden getroffen, der auch zu unserem Freundeskreis dazugehörte. Don Esteban, der aus Berlin gekommen, alleine da war. Und ja, wir beide waren ein bisschen traurig, weil wir hätten zusammen wahrscheinlich viel Spaß gehabt. Aber es wird das häufiger geben. Und ja, vielleicht fahren wir mal alle zusammen hin nach Paris.
Ja.
Ja, Weihnachten. Weihnachtsstimmung ist hier in Berlin
schon in vollem Gange.
Im Gange. 80 bis 100 Weihnachtsmärkte, man weiß es nicht genau, es werden jedes Jahr mehr. Ich habe bisher von diesen 80 bis 100 Weihnachtsmärkten genau
0 besucht.
Keinen besucht.
Genau, ich habe es auch noch nicht geschafft, aber es gibt hier den historischen Weihnachtsmarkt, historisch im Sinne von, der ist so ein bisschen mittelalterlich, der ist hier gleich bei mir ums Eck, ne, in Friedrichshain. Ja. Da war ich letztes Jahr mal gewesen, kurz. Es war also auch das erste und letzte Mal, dass ich seit, weiß nicht, in den letzten 10 Jahren überhaupt bei einem Weihnachtsmarkt war. Mhm. Weil so richtig mein Ding ist das nicht, aber das war doch sehr, sehr süß dort, muss
ja,
ich sagen.
Ja. Und auch Gendarmenmarkt, das ist jetzt zum ersten Mal wieder nach einigen Jahren, war ja geschlossen wegen diversen Baumaßnahmen. Und ich bin vorbeigegangen immerhin und es war schön beleuchtet. Also das sah wirklich sehr, sehr weihnachtlich romantisch aus. Also das wäre der Weihnachtsmarkt, wo ihr mich vielleicht irgendwann nochmal treffen könnt, wenigstens ein Glühwein muss sein. Ja, ich habe mir diese Folge auch nochmal angehört, die wir damals hatten. Und es ist schon spannend, wir haben ja da über die Revolutionsweihnacht geredet, also 1918, als es ziemlich heikel war in Berlin und geschossen wurde, während dann
nebenan
der Weihnachtsrummel war. Und wir haben über Weihnachtsbaumkämpfe geredet, wir haben über Das fand ich sehr lustig, diese Scherzartikel gesprochen.
Weihnachtsscherze.
Ja, was
Ja.
ja eine Tradition ist, die so ein bisschen abhanden gekommen ist oder
Ja.
vielleicht Richtung Silvester gegangen ist. Also das gackernde Huhn vorne pickt es, hinten nickt es, irgendwelche laufende Mäuse, also ganz, ganz verrückte Scherzartikel. Dann hatten wir einen Pelzmanteldiebstahl zu Weihnachten.
Stimmt.
Da hat jemand mehrere Pelzmäntel sich ergaunert und dann nicht dem Schupo gegeben, aber der Schupo tauchte auch auf, denn tatsächlich gab es da so eine Tradition, dass den Schutzpolizisten, die dann Weihnachten auf der Kreuzung standen, dass man denen etwas dann in die Hand gedrückt hat.
Geschenke mitgebracht hat, ja.
Ja. Und
Aber was auch interessant war, ich habe ja auch noch mal reingehört in den Podcast vor 4 Jahren, dass da ja noch Corona war und wir dann gerade schon Silvester geplant hatten, weil es dann doch wieder ging und dann wieder doch nicht, musste abgesagt werden und so weiter. Also das ist auch interessant, so ein bisschen da an diese Zeit noch mal zurückzudenken, weil das ja auch unsere, eigentlich Corona sei Dank gibt es unseren Podcast, ne?
Genau, den gab es damals auch ein bisschen häufiger noch, Corona sei Dank. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das unterbringen können, aber freuen uns, dass wir jetzt Weihnachten mal wieder etwas haben und auch tatsächlich einen ja, Mitstreiter von damals da dazugeholt haben. Robert Sollig, auf den Tag genau ist der Podcast, den wir schon mal vorgestellt haben, der wird später vorstellen, was denn Weihnachten vor 100 Jahren passiert ist. In ja, weniger Berlin, sondern in einer anderen Stadt, dazu aber später mehr. Ich würde aber sagen, wir fangen mal gleich an mit einem unserer Lieblingsautoren, der eigentlich
Tucholsky.
jedes Jahr irgendwas zu Weihnachten auch zu sagen hat. Und wir haben einen Text gefunden, der uns auch ein bisschen berührt hat, weil da geht es um etwas, was man Weihnachten eigentlich mehr machen sollte. Und wir lesen mal hinein.
Ja, und dieser Artikel ist eigentlich auch wirklich sehr aktuell und sollte euch, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch
Ein bisschen
ein wenig
animieren, ja, ein bisschen.
animieren, ist das, genau. Also der Artikel ist vom 15. Dezember 1921 aus der Weltbühne, Kurt Tucholsky.
Weihnachtsbitten. Der Berliner und insbesondere die Berlinerin kommt bekanntlich zu nichts. Und dem mag denn wohl auch zuzuschreiben sein, dass so viele Leute Wohltätigkeit üben möchten und so wenige es tun. Sie kommen nicht dazu. Und dann, wie fängt man an? An wen soll man schicken und was? Und das Mädchen hat so viel zu tun und soll nun auch Pakete schnüren und es dauert so lange, Postanweisungen aufzugeben und inzwischen frieren und hungern die anderen.
Es ist also nicht immer Fantasielosigkeit daran schuld, dass einer nichts gibt, obgleich viele Leute mehr Gutes täten, wenn sie sich nur recht intensiv vorstellten, was das ist, hungern und was das ist, frieren. Es mag auch Mangel an Zeit schuld sein. Ich bitte nun die unter meinen Lesern, die im Laufe des Jahres ein bisschen Unterhaltung, Anregung und Freude an den kleinen Glossen gehabt haben, die ich hier veröffentlichen durfte, mir einen Weihnachtswunsch zu erfüllen.
Dem städtischen Asyl für Obdachlose geht es mit seinen Mitteln nicht zum Besten. Die Leute brauchen Kleider, Decken, Nahrungsmittel und vor allem Geld. Adresse Berlin, Norden C55, Vöbelstraße 15.
Die Gefangenen auf der Festung Niederschönenfeld sind hilf- und wehrlos der bayerischen Verwaltung ausgeliefert. Während sich Jago entfernte, um von der Haft verschont zu bleiben, leiden diese armen Menschen wie die Tiere. Sie möchten Tabak haben, Süßigkeiten und politische Bücher. Für den, der das gerade nicht im Hause hat, wird eine Geldsendung am richtigsten sein. Man kann an Ernst Toller oder Erich Mühsam, Festung Niederschönenfeld bei Rhein am Lech in Bayern adressieren.
Es ist Geschmackssache, wem man so eine Weihnachtsgabe schickt und was man schickt. Ich bitte jeden Einzelnen nach Lust und Können an diese Adressen oder, wenn er bessere weiß, an andere was zu Weihnachten zu schicken. Man sollte die Trägheit des Herzens überwinden. Es summiert sich ja doch.
Ja, also dieses städtische Asyl für Obdachlose, Arne, das ist ja das, was man landläufig in Berlin früher die
Palme,
Palme
die Palme,
nannte.
ja.
Und dieses Asyl gibt es tatsächlich heute immer noch.
Das Gebäude steht noch, ja, im Prenzlauer Berg, also ein riesiges Gebäude, ein riesiger Komplex,
Ja.
wo eben damals ja 5000 Obdachlose Platz gefunden haben. Also natürlich erbärmliche Bedingungen, aber das Asyl hat diesen Namen, die Palme, aufgrund einer kleinen Zimmerpflanze, die irgendwo dort zu
Im
sehen war draußen,
Eingangsbereich
ja, im
quasi.
Eingang. Und ja, hatte sonst weniger Exotisches als mehr leider Erbärmliches zu
Und was
bieten.
ist da heute in dem Gebäude? Weißt du das?
Es ist gemischt, es ist teilweise das Bezirksamt und Klinikum, Vivantes Klinikum. Also,
Ah ja,
ja.
ah ja. Ja gut, aber liebe Hörerinnen und Hörer, also hiermit ein Aufruf einfach an, wie nennt man es heute? Also das städtische Asyl für Obdachlose wird es ja nicht mehr genannt,
Die
aber einfach
Stadtmission
an die
gibt es,
Städte.
ja, es gibt die Kältehilfe, es gibt diverse Organisationen. Also auch hier folgen wir, Kurt Reuss gesagt, es ist egal wem, sucht euch etwas aus, findet etwas, seid kreativ. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun. Und nicht nur dem Konsumterror zu folgen. Denn wenn man durch die Straßen geht heutzutage, man wird ja wirklich überfallen mit Weihnachtsangeboten und so fort. Aber das ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit. Wenn man in den 20er Jahren durch Berlin unterwegs war, dann hat man gemerkt, dass diese ganzen Kaufhäuser, über die wir auch schon viel berichtet haben, die haben Weihnachten gewissermaßen neu für sich entdeckt. Das ist auch ein Phänomen der 20er Jahre, dass die Kaufhäuser voll waren mit Reklamen, mit Lichterwerbung, wo man eben Weihnachten versucht hat, natürlich das meiste aus den Geldbeuteln der Menschen zu ziehen, was irgendwie möglich ist. Und wir haben uns auch ein bisschen umgeschaut, was dort in den Kaufhausketten passiert ist. Und haben dort eine ganz verrückte Geschichte aus dem Wertheim gefunden.
Ja, also auf dem Foto ist eine Menschenmenge zu sehen vor dem berühmten großen Schaufenster vom Wertheim da in der Leipziger Straße.
Ja, das war zeitweise das größte Kaufhaus der Welt war. Das haben wir damals erfahren von unseren Kaufhausexperten.
Ja, und in diesem Schaufenster ist ein bewegtes Modell mit einer elektrischen Eisenbahn aufgebaut.
Ja, das war damals wirklich so, dass man diesen Schaufenstern große, große Szenarien irgendwie abgebildet hat. Und meistens waren diese elektrischen Bahnen mitten dabei. Also es war was los, es passierte etwas.
Und dann ist da noch ein kleiner Junge, der sich anscheinend irgendwie verirrt hat. Der wurde so weit nach vorne gedrängt, dass er unmittelbar am Fenster steht, mitten in dieser Zugdekoration.
Ja, und von draußen wahrscheinlich alle sich riesig gefreut haben. Was ist denn da los? Was
Lebendige Schaufensterpuppe.
gehört der mit dazu oder wie auch immer?
Ja, und dann ist da ein Herr zu sehen, ein Hausdetektiv oder einer der Verkäufer, der dann das Kind da wieder rettet.
Rettet, rettet oder weiß ich nicht, vielleicht will es ja da bleiben, das Kind. Aber das schön, da steht dann drunter geschrieben, ne, von der BZ, die kommentieren das ja auch sehr
Der
schön.
kleine Robert war so begeistert, dass er seine Mutter vergaß.
Ja, holt den kleinen Robert aus dem Wellebad ab. Ich weiß noch irgendwie. Ja, also da ist wohl einiges passiert. Es gibt wirklich, da haben wir fast jedes Jahr irgendwelche Artikel aus den Begebenheiten der Kaufhäuser. Eine auch im KDW, wo ein Fahrstuhl stecken bleibt und dann 12 Leute inklusive Engel und Weihnachtsmann dort festgehalten werden. Aber die haben wohl viel Spaß zusammen gehabt. Dann hat der Weihnachtsmann die Rute rausgeholt oder die Geschenke. Man weiß es
Man
nicht.
weiß es nicht.
Okay.
Ja, nochmal zurück nach Paris, Arne. Wir haben ja auch noch einen Artikel gefunden von Peter Panther, in Klammern Kurtucholski, aus dem Prager Tageblatt vom 25. Dezember 1927.
Ja.
Pariser Weihnachten.
Pariser Weihnachten, das hat mich auch interessiert, wie dort Weihnachten gefeiert wird, weil da gibt es natürlich von, nicht nur von Stadt zu Stadt, sondern von Land zu Land immer wieder große Unterschiede, wie solche Festivitäten begangen werden. Und da war ich dann auch ein bisschen überrascht über das, was dort passiert. Und wir würden gerne mal ein bisschen reinlesen und euch diesen Artikel präsentieren. Pariser Weihnachten. Der Père Noël wird merkwürdigerweise immer populärer. So ist das früher nicht gewesen. Denn früher war es der Neujahrstag, der Jour de l'An, an dem er sich Geschenke machte. Wohl fanden am ersten Weihnachtstag die französischen Kinder Geschenke in ihren Schuhen, die sie am Kamin aufgebaut hatten. Aber der Tannenbaum war natürlich nicht da, die Weihnachtskerzen auch nicht und überhaupt nichts von dem, was seinerzeit auf deutscher Seite den großen Krieg mit beenden half, Weihnachten endlich zu Hause feiern.
Es ist wohl der englisch-amerikanische Einfluss, der Paris so wandelt. Langsam geht diese Wandlung vor sich, sachte, Schritt vor Schritt, aber unerbittlich. Es gibt französische Nachahmungen des englischen Christmas Pudding, vor denen uns Gott behüten möge. Und die Sitte, Weihnachten anders zu begehen als früher, nimmt zu. Da stehen schon Tannenbäume auf den Straßen, hauptsächlich im Fremdenviertel, also um die Madeleine herum. Das Warenhaus am Louvre hat sich eine sehr gute Lichterreklame ausgedacht, an seiner Fassade am Palais Royal, in dem das Institut pour la Coopération Intellectuelle wohnt, steigen ununterbrochen Raketen auf und zerplatzen in bunter Lichterfülle. Eine Sache, die sehr viel Geld gekostet haben muss.
Aber es kommt wieder herein. Die Warenhäuser sind voll, die mäßig bezahlten Angestellten haben zu tun, dass ihnen der Kopf schwirrt. Und obgleich die Inflationsfremden abgewandert sind, gehen diese Geschäfte, im Gegensatz zu fast allen anderen, die recht still sind, gut, sogar sehr gut. Ja, die Inflationsfremden ist ja auch ein schöner Begriff. Und natürlich, wir wissen ja, dass nicht nur wir die Hyperinflation hatten, sondern auch in anderen europäischen Ländern es so war, dass gerade viele Gäste aus dem Ausland, also vor allem aus Amerika oder Großbritannien gekommen sind, weil es einfach so billig war. Und das war jetzt ein bisschen vorbei in dieser Zeit. Ja, Weihnachten in Frankreich und Kurt Tucholsky hat ja immer wieder dort gewohnt, also war sehr frankophil. Und hat von einer Sache erzählt, die ja ihn wirklich überrascht hat, die so ein bisschen anders oder neu war und ihn mit ja ganz vielen Menschen in Kontakt gebracht hat, die er vorher gar nicht so kannte.
Im ganzen Monat Dezember klingelt ein Mann nach dem anderen an der Wohnungstür. Köpfe von Frauen tauchen auf. Leute, die man das ganze Jahr über nicht zu Gesicht bekommt, sind plötzlich da. Sie bitten um die Etrennen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, das
Etrennen.
kannte ich auch noch nicht das Wort, aber wird ja erklärt.
Um das Weihnachtsgeld, um das Neujahrsgeld, wie man will. Der Briefträger, die Zeitungsfrau, die Bäckerjungen, der Mann von der Müllabfuhr, der Telegrafenbote, der Drucksachenbriefträger, der eingeschriebene Briefträger, der Postminister war merkwürdigerweise nicht da. Wohl aber Seine Majestät, der Hausmeister, der Concierge. Frankreich ist ein freies Land, sagen die Leute. Das mag für viele Gebiete richtig sein, dass sich aber eine Stadt wie Paris Tyrannei dieser Hausmeister gefallen lässt, ist etwas, das ich auch nach jahrelangem Aufenthalt in dieser schönen Stadt niemals begriffen habe.
Ja, der Concierge, also das ist wirklich, habe ich auch noch mitbekommen vor ein Jahren, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Person, der weiß alles. Hat auch gute Kontakte zur Polizei, also ein bisschen wie ne, so Sicherheitsdienste, die wirklich alles weitergeben können und vor denen bleibt nichts, nichts geheim. Und insofern waren sie sehr, sehr einflussreich.
Ja, man sollte sich immer gut stellen mit denen.
Das ist der Concierge, ist der wichtigste Mann dort. Ja, und auf jeden Fall trinkt Kurt Tucholsky dort auch einen guten, mildspritzigen Vouvray, einen Wein, den die Franzosen nicht exportieren, der so ist wie Frankreich sowieso, nämlich milde, süße Sonne und die Ausgeglichenheit einer fröhlichen Welt. Zitat
Aha.
Peter Panter.
Ja, schön. Was war denn eigentlich 1925 um diese Jahreszeit, jetzt Dezember, Januar, überhaupt los?
Das ist jetzt mal eine sehr allgemeine Frage,
Na,
aber
du
ich
bist ja.
versuche, ich bin Historiker, ich muss das sagen, ja, ich muss es wissen. Naja, gut, das ganz große Bild ist natürlich schon so, dass gerade jetzt in Deutschland, nach den sehr, sehr harten Jahren der Wirtschaftskrise, der Hyperinflation, es so langsam ruhiger wurde, nach den politischen Unruhen langsam ruhiger wurde und im Grunde um eine Zeit des Aufatmens begann. Also Optimismus, vorsichtiger Optimismus, wodurch das gute Verständnis zwischen den französischen und deutschen Außenministern, also Aristide Briand und Gustav Stresemann, eine Verständigungspolitik eingeleitet wurde. Also es ging politisch aufwärts und dann eben auch wirtschaftlich aufwärts.
Ja, und ich erinnere mich, also wir hatten ja das Thema Hunger und Ekstase mit diesem Buch, das hatten wir ja schon mal behandelt, Hyperinflation und so weiter. Und wenn man von den goldenen sogenannten 20er Jahren spricht, dann bezieht sich das ja immer so ein bisschen auf die Zeit 25 bis 29. Und das heißt, genau wie du jetzt sagst, dass sich also alles so ein bisschen entspannt hat und es eigentlich schon so wieder leicht bergauf ging.
Es ging auf jeden Fall bergauf und es gibt einen Journalisten, Theodor Heuss, der später dann Bundespräsident wurde, der hat das sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, Weihnachten, also auch zu diesem Jahr, Weihnachten ist dieses Jahr ein Fest des Übergangs. Die Not ist nicht verschwunden, aber sie steht nicht mehr im Zimmer.
Ach.
Und das finde ich schön beschrieben, so dass es eben auch im Alltag der Leute nicht mehr so prägend war, so Jahre vorher, wo man wirklich sich Weihnachten nur genommen kaum irgendetwas leisten konnte. Und jetzt ging es eben wieder aufwärts. Die Straßen glitzern, schreibt Vicky Baum, als hätten sie sich extra für die Saison herausgeputzt. Also diese Hoffnung war auf jeden Fall da und das prägt eben gerade Deutschland. Also in anderen Ländern war es ein bisschen anders, wenn man so schaut, zum Beispiel nach Russland, also in die Sowjetunion. Da ist Lenin ein Jahr vorher gestorben und Stalin kam an die Macht und ja, da
Auch ein
war
Übergang.
eine neue harte politische Realität auf jeden Fall zu spüren. Also, aber ich denke mal, das ist jetzt so der Beginn, wenn wir nächstes Jahr 2026 oder 1926 erzählen, dann wird es auf jeden Fall ein ganz anderes Lebensgefühl auch sein, über das wir berichten.
Das nehmen wir jetzt mal so mit, ne? Für den Jahreswechsel.
Das nehmen wir mit und wollen jetzt uns einmal ein paar konkrete Geschichten aus dem Weihnachten vor 100 Jahren anhören. Jetzt sind wir fernmündlich mit Robert verbunden. Hallo, lieber Robert.
Grüßt euch, Else und Arne. Schön, euch mal wieder zu hören.
Ja, es ist ein bisschen her. Also wir waren vor knapp 2 Jahren, was glaube ich.
Ja, im Oktober vor 2 Jahren im Tempelhofer Flughafengebäude in der
Ja.
Empfangshalle
Ein Live-Podcast, das war fantastisch.
zum Thema 100 Jahre Tempelhof.
Genau, und wir hatten da sehr alberne Mützen auf dem Kopf, der Jan Fussek und ich. Da erinnere ich mich noch mit Schrecken dran zurück.
Ja, stimmt, die hatte ich euch mitgebracht. Das waren so Fliegermützen, wo dann diese Ohren noch dran sind. Und Fliegerbrillen, glaube ich, hatte ich euch auch mitgebracht.
Es sah wirklich sehr, sehr albern aus. Also ihr tat mir ein bisschen leid und ihr habt das aber tapfer bis zum Ende ertragen und getragen, diese Mützen.
Also gut, dass man mich heute nicht sieht, aber heute habe ich nichts auf dem Kopf.
Wunderbar. Ja, und dann haben wir uns, und das ist ja auch der Grund, weshalb wir dich oder euch heute mit auf das Goldstaubsofa, zumindest fernmündlich holen, haben wir einen Weihnachtspodcast zusammengestaltet. Und das ist erschreckende 4 Jahre her tatsächlich. Das war 2021, noch Corona-bedingt etwas alles reduziert. Und ja, da haben wir berichtet. Ja, was war das noch? Da ging es um Weihnachtsbäume.
Ja, das war, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr da noch mal reinhören wollt, es war Folge 26 und die hieß von Festverkehr, Stehaufmännchen und Weihnachtsscherzen.
Ja, die Scherze. Mal gucken, ob es heute wieder scherzhaft wird, aber es geht vielleicht auch kurz um Bäume. Erinnerst du dich an die Baumszenen?
Ja, da erinnere ich mich tatsächlich dran. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass das tatsächlich so Szenen waren, wie man sich das, wenn man das heute manchmal aus Indien oder so hört, dass teilweise die Leute auch auf den Dächern reisten oder zumindest die Bäume reisten auf den Dächern, völlig überfüllte S-Bahn. Das war damals der Tenor dieses Artikels, dass da sind irgendwo günstig Weihnachtsbäume am Stadtrand, Grunewald. Ich glaube, also für Selbstabholer gewissermaßen sind da zur Verfügung gestellt worden gegen kleines Geld. Und da hat es wohl eine große Nachfrage, einen großen Run gegeben. Und das war ein sehr lebendiger Text, da erinnere ich mich dran. Das war in unserem 2. Jahr. Genau, und jetzt haben wir vor kurzem, hatten wir die 2000. Folge. Also es ist zwar erschreckende 4 Jahre her, aber es ist auch viel passiert seitdem.
Es ist viel passiert und ihr seid umgezogen, könnte man sagen, oder zumindest eure Quellen sind anders als noch vor 4 Jahren.
Genau, wir sind in deine Heimatstadt gezogen. In deine auch, Else? Nein, du bist keine Hamburgerin.
Nein.
Aber Arne ist Hamburger. Und ja, also wir sind erstmal, um es kurz zu fassen, wir haben den Podcast eigentlich abgewickelt, weil es irgendwann sich keine Finanzierung aufgetan hat und es uns dann überfordert hat, das weiter fortzusetzen. Und wie es häufig so ist, in dem Moment, wo dann alles nicht geklappt hat, genau in dem Moment geht da eine Tür auf und die ging damals tatsächlich in Hamburg auf zur dortigen Akademie der Wissenschaften. die wir seitdem als Partnerinstitution im Boot haben. Und gemeinsam mit dieser Akademie der Wissenschaften haben wir dann eben so ein gewissermaßen so ein Board da geschmiedet, die Landeszentrale für politische Bildung, teilweise die Bucerius-Zeitstiftung, Hapag-Lloyd-Stiftung, die sind da mit eingestiegen und haben es möglich gemacht, dann im Sommer 2024 wieder auf Sendung zu gehen. Dann aber als ein Podcast, der das gleiche Prinzip fortgesetzt hat, jeden Tag eine Zeitungsnachricht, die genau 100 Jahre alt ist, aber eben aus Hamburg. Hamburg und Umgebung. Genau, und das machen wir jetzt seit August 2024 von dort. Und das ist jetzt erstmal bis 31.12.25 wird es uns geben oder bis 1.1.26 und dann müssen wir mal schauen, das ist, auch wenn es nicht mehr weit entfernt ist, noch nicht so ganz klar, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Vielleicht weiter in Hamburg, vielleicht gar nicht, vielleicht breiten wir uns geografisch größer aus, aber viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Von Hamburg in die Welt heißt es ja auch, ne? So, das Tor zur Welt, also...
Es bleibt, glaube ich, bei deutschsprachigen Zeitungen. Das, glaube ich, kann ich spoilern. Aber wer weiß.
Wie war denn in Hamburg die Presselandschaft im Vergleich zu Berlin eigentlich? Weil in Berlin gab es ja unfassbar viele Tageszeitschriften und auch Wochenzeitungen und so weiter. Aber es gab ja teilweise 3 am Tag Ausgaben von einem Verlag. Und ich glaube, so 40, 50 Stück von verschiedenen, sowas in der Richtung. Wie war das in Hamburg damals?
Na, Hamburg ist etwas kleiner und es gibt entsprechend auch etwas weniger Zeitungen, aber es ist auch eine sehr, sehr reiche Landschaft. Vor allen Dingen, wenn man die Vorstädte noch dazu rechnet. Also das Hamburg war damals ja viel kleiner als heute. Altona, Harburg, Wandsbek, das gehörte alles nicht dazu. Die hatten alle ihre eigenen Zeitungen. Insofern ist es auch eine sehr reiche Presselandschaft, die auch über den Tellerrand hinausschaut, vielleicht ein bisschen anders orientiert ist, mehr nach Norden. Wir haben viel aus Skandinavien, bisschen weniger Richtung Osten. Und es ist die Zahl der Zeitungen, die uns vorliegen, ist schon ein wenig kleiner. Aber es ist auch eine sehr reiche Presselandschaft und wir haben da sehr schnell Wurzeln geschlagen und fühlen uns da sehr wohl. Also das ist auch ein reichhaltiges Angebot, was uns da zur Verfügung steht täglich.
Und was sind so die einschlägigsten, größten Zeitschriften?
So im liberalen Spektrum sind das der Hamburger Anzeiger und das Hamburger Fremdenblatt, wobei wir das Fremdenblatt jetzt, weil es nicht archiviert ist, fürs Jahr 25 uns gerade nicht zur Verfügung steht. Ab 1.1. ist es wieder da. Der Hamburgische Korrespondent ist eine konservativere Zeitung und das Hamburger Echo ist eine sozialdemokratische Zeitung. Das ist der Hauptpool der unmittelbar Hamburger Zeitung. Und dann sind wir aber eben auch, wie gesagt, in Altona, in Harburg, in Bergedorf, in Wandsbek, in Pinneberg. Also wir machen da sogar bis Cuxhaven, was damals ja zu Hamburg gehörte, reicht da unsere Reichweite.
Musik in meinen Ohren, diese ganzen Begriffe. Fehlt noch Gemeinde Rosengarten, da bin ich aufgewachsen.
Das hatten wir bisher noch nicht. Da muss ich mir jetzt mal die Augen offen halten.
Gut, gucken wir mal auf Weihnachten vor 100 Jahren. Wir hatten ja gerade schon erwähnt, die Weihnachtsbaumknappheit im Jahr 1921. Wie sah es denn im Jahr 1925 aus?
Wir sind natürlich mal Knechte der Artikel, die uns vorliegen. Ausweislich dessen war das ein bisschen eine andere Situation. Also man machte sich eher Sorgen. 24 war das Geschäft offenbar ein bisschen eingebrochen, zumindest im hochpreisigen Segment. Und deswegen ist man jetzt, wappnet man sich 25 dafür, dass man möglichst nicht so viel Ware anschafft, die man dann nicht los wird. Das verrät ein Artikel aus dem Hamburgischen Korrespondenten vom 13. Dezember 1925, den wir gefunden haben. Und der beschäftigt sich tatsächlich überhaupt mit dem Weihnachtsgeschäft und mit dem ganz interessanten Phänomen des Silbernen Sonntag. Ich kannte das gar nicht, den Begriff überhaupt nicht. Aber es gab damals einen kupfernen Sonntag, einen silbernen Sonntag und einen goldenen Sonntag. Das waren die letzten 3 Adventssonntage offensichtlich vor Weihnachten. Und an denen waren die Geschäfte im Einzelhandel, zumindest in der Hamburger Innenstadt und auch in anderen Großstädten, geöffnet. Also das muss ein Riesenauftrieb gewesen sein. Da ist alle Welt in die Innenstadt, in die Mönckebergstraße gepilgert und hat sich versorgt.
Ja, interessant, dass es das gar nicht mehr gibt, weil das ist ja eigentlich ein super Marketing-Tool, ne?
Eigentlich schon, ja, genau. Kann man auch schön mit den, nicht Black Friday, sondern Silbern, Gold, alles dabei, ne? Und da kann man schöne Rabattaktionen machen.
Mhm. Ja. Ja, also Black Friday ist natürlich die Assoziation, die wir auch hatten. Und wir recherchieren dann natürlich Auch wenn wir täglich einen raushauen, so ein bisschen müssen wir natürlich immer ringsrum recherchieren, auch für die Anmoderation. Und also dieses Phänomen des silbernen Sonntags gibt es offensichtlich nach meinen Kurzrecherchen bis in die 50er Jahre. Und dann gibt es ein recht rigides Ladenschlussgesetz, was ich glaube 55 oder 57 wird das dann aufgenommen. Und das verbietet dann ganz stark diese Öffnung an Sonntagen, auch ausnahmsweise verbietet sie das. Und damit ist offensichtlich diese Begrifflichkeit auch weitgehend verschwunden. Also man findet noch ganz wenig dazu. Irgendwann liberalisiert sich bekanntlich dann der Ladenschluss wieder peu à peu. Aber das also richtig als feststehender Begriff, oder ihr kennt den auch nicht? Ist das nicht zurückgekehrt?
Nee, aber auf Weihnachtsmärkten könnte man das doch ganz gut einsetzen wieder.
Ja, also Elsa hat eine Business-Idee. Mal gucken, was das wird. Ich lese nur kurz mal den letzten Satz von diesem Artikel vor, weil ich den auch ganz schön finde. Silberner Sonntag. Freudig reißen die Kinder den Kalenderzettel ab. Nun noch der goldene und dann endlich kommt der lang ersehnte Weihnachtstag. So, Else neben mir freut sich schon, weil sie ist, genau wie ich, ein riesengroßer Weihnachtsfan.
Nein, leider kann ich dem nicht zustimmen. Arne, da fantasierst du ein wenig.
Das ist meine Hamburger Ironie, liebe Else. Wir sind, glaube ich, beide ziemliche Muffel. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robert, aber...
Ja, doch. Ich habe schon wir haben schon unsere familiären Rituale. Insofern zelebriere ich das schon, aber ich übertreibe es nicht. Ich habe jetzt keine Pullover an oder keine Mützen auf. Wie gesagt, heute habe ich nichts auf dem Kopf, also keine Weihnachtsmütze. Ja. Ich finde sehr interessant tatsächlich, was die Zeitungen jedes Jahr ausspucken, also oder ausspuckten vor 100 Jahren. Und interessiere mich darüber auch sehr, über diese Rituale, weil die sich durchaus wandeln. Das ist ganz interessant. 100 Jahre sind ja, würde man denken, in der Weihnachtsgeschichte gar nicht so lange zurück. Und vieles hat sich doch aber verändert von den kulinarischen Traditionen bis so auch so Bräuche. Die Rauhnächte spielten eine ganz große Rolle offenbar noch vor 100 Jahren, also die Zeit zwischen den Jahren. Also wie sich das verändert, auch wie sich das regional teilweise unterscheidet, finde ich schon sehr interessant.
Auf jeden Fall. Kulinarisch kannst du uns mal ein bisschen Appetit machen. Was hat sich da getan?
Ja, mögt ihr Karpfen? Also wir haben da einen sehr schönen Artikel, der kommt, glaube ich, am 15. aus der Bergedorfer Zeitung und der beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Spielarten des Weihnachtskarpfens. Also Karpfen ist sehr populär, das wissen wir auch schon aus vorangegangenen Jahren. Die Gans gibt's auch schon, davon war auch schon die Rede, aber also der Karpfen ist mindestens ähnlich weit verbreitet. Und da gibt es sehr unterschiedliche Arten, den zuzubereiten. Also mit, wer es mag, mit Bier oder à la Bourguignon, mit Burgunderwein. Und also das ist, da drucken wir ganze Rezepte im Prinzip da in diesem Artikel ab. Mit Trüffeln wird das teilweise verfeinert. Also das ist eine große Kunst und es wird auch in dem Text nochmal erläutert. Der kommt also schon im Mittelalter, kommt im Prinzip der Karpfen nach Mitteleuropa und dann auch relativ bald als Festessen auf. Und das hat was damit zu tun, das haben wir heute ein wenig vergessen. Aber die Adventszeit war früher vor allen Dingen auch eine Fastenzeit. Und der Heilige Abend war dann im Prinzip der letzte Point dieser Fastenzeit. Und da wurde dann Fisch gereicht. Und ich glaube, in Tschechien und Polen ist das ja auch nach wie vor ein sehr etabliertes Weihnachtsessen. Aus meinen persönlichen Eindrücken würde ich sagen, hierzulande eher nicht mehr so weit verbreitet. Aber damals absolut der Standard.
Ja, also wirklich beeindruckend, diese Rezepte. Da denkt man, das ist wirklich Fine Dining, Haute Cuisine. Also das ist auch nicht ganz unaufwendig. Also würde ich gern mal, dass du uns einlädst zu einem Karpfenessen à la Bergedorfer Zeitung, lieber Robert.
Das machen wir dann bei einer nächsten Folge, würde ich sagen. Dann machen wir da wirklich mal wieder auf dem Sofa bei euch und dann versuchen wir mal dazu zu speisen.
Alles klar, kommst du aufs Sofa, bringst den Karpfen mit und schauen wir mal. Ja.
Ganz kurz vielleicht als da noch ein Haken zu, das wird dir als Hamburger jetzt auch gefallen. Hamburg galt damals offensichtlich kulinarisch als der absolute Hotspot in Deutschland und das ist ja jetzt auch nicht völlig überraschend, weil einfach natürlich die Hafenlage Zugang zu Produkten ermöglichte, die es woanders nicht gab. Also das ist absolut Common Sense, dass wenn man in Deutschland gut essen möchte, muss man nach Hamburg kommen. Insofern ist es vielleicht kein Zufall, dass wir diesen ausgefeilten Artikel da über die Zubereitung des Weihnachtskarpfens jetzt in der Hamburger Zeitung oder Hamburger Vorstadtzeitung gefunden haben.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Hamburger Küche ist nicht nur Fischbrötchen. Ne? Das ist, möchte ich hier trotzdem mal festhalten. Gut, Hamburg. Etwas anderes habt ihr, einen anderen Artikel habt ihr, denn da würden wir gerne den Anfang kurz einmal einspielen. Und zwar ist er aus dem Hamburgischen Korrespondent vom 2. Dezember 1925, unser Dom im 19. Jahrhundert.
Unser Dom im 19. Jahrhundert, Hamburgs alter Weihnachtsmarkt. Auf dem Heiligen Geistfeld ist die Budenstadt wiedererstanden und jeder Hamburger geht wohl wenigstens einmal durch die Reihen der Buden, schon um sich die eigene Kinderzeit in die Erinnerung zu rufen. Manch ein Vergleich zwischen heute und vor einst wird da gezogen, aber jeder möge bedenken, wenn er sich dann sagt, damals war es schöner, dass eben doch manches nur durch die Erinnerung vergoldet erscheint. Ganz gewiss hat sich das äußere Gesicht des Doms verändert. Man braucht ja nur die gewaltigen Gerüste der Achtbahnen zu sehen. Teddybären und Aluminiumtöpfe waren unseren Vorfahren gleichfalls unbekannte Dinge. Aber fröhliches Leben und Treiben hat es stets gegeben, wenn in Hamburg der Weihnachtsmarkt groß und klein zu einem Besuch lockte. Blicken wir einmal zurück.
Wer diesen Artikel bis zum Ende hören möchte, der sollte einmal umschalten auf den Tag genau. Dort findet ihr dann vom 2. Dezember den Rest des Artikels.
Ja, damals war es schöner. Ich finde es ja großartig. Damals war mehr Lametta. Weil, naja, heute würde ich das genauso sagen, wenn ich den Hamburger Dom mir anschaue, mit den Gerüsten der Achtbahnen, auch interessant, ne? Keine Achterbahn, sondern Achtbahnen. Ja.
Ja, aber Arne, kannst du mir mal erklären, warum das überhaupt Dom heißt? Weil ich komme ja eher aus dem Rheinland, da gibt es den Kölner Dom.
Auf jeden Fall,
Das ist ein
ja.
bisschen was anderes.
Ja, Berliner Dom haben wir auch, ne, klar. Also das ist tatsächlich eine Verwirrung, die ich immer wieder erlebe, wenn man die Leute zum Dom schickt und dann fragen sie, ja, wo ist denn der Eingang zur Kirche? Nee, ist nicht. Das ist, ja, der Dom ist eben so ein Jahrmarkt, ein Fest, was zu verschiedenen Jahreszeiten stattgefunden hat, natürlich auch rund um Weihnachten, hat ursprünglich tatsächlich am Hamburger Dom stattgefunden, also im alten Hamburger Dom, Mariendom, den es so nicht mehr gibt, aus dem Mittelalter. Und da waren rundherum waren eben die Stände. Und dann ist der Dom Anfang des 19. Jahrhunderts war baufällig und dann ist diese Stände oder dieser Markt ist dann weitergezogen, aber es ist der Begriff geblieben, Dom, Hamburger Dom. Und
Ah,
da,
das
Robert,
macht
da
Sinn.
hast du auch Erfahrungen gemacht?
Na, was heißt Erfahrung? Ich habe mir das jetzt, ich kenne das nicht von eigener Begehung, aber wir hatten da schon im letzten Jahr auch einen Artikel drüber. Also stimmt im Prinzip, was du sagst, aber man kann es noch, muss es noch um eine Facette erweitern. Es fand nicht nur ursprünglich um den Hamburger Dom statt, dieses Jahrmarktstreiben, sondern teilweise auch im Hamburger Dom. Und zwar sozusagen also im Mittelalter schon, also die Gaukler und die Verkäufer durften dann im Dom ihre Waren feilbieten. Anfangs war die Auflage nur bei Schiedwetter, aber das hat sich dann irgendwann im Dezember ist besonders viel Schiedwetter wahrscheinlich, hat sich das dann so eingespielt, dass das im Wesentlichen tatsächlich oder in Teilen zumindest im Dom stattfand. Insofern ist der Begriff von seinem Herkommen her absolut nachvollziehbar und den Rest hast du ja erzählt, das ist dann abgerissen worden, das Gebäude. Und dann ist es man auf verschiedene Marktplätze im 19. Jahrhundert ausgewichen. Der ist, glaube ich, dann auch ein paar Mal gewandert. Ich war da aber noch nie. Das kennst du also viel besser. Ich kenne das wirklich nur aus den Beschreibungen.
Ja, und heute liegt der Dom auf dem Heiligen Geistfeld, so nennt sich das. Und da gibt es auch noch diesen riesen Hochbunker, wo ich letzte Woche erst war, weil wir dort die Bohème Sauvage veranstaltet haben, im Übel und Gefährlich. Und dieser Hochbunker, von denen gab es früher ja mal 4 Stück. 3 davon, wenn ich richtig informiert bin, wurden dann aber weggesprengt also die sind ja aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber der letzte steht noch, weil der zu nah an den Häusern dran ist und die den nicht wegbomben konnten.
Ja, es gibt noch einen weiteren in Wilhelmsburg tatsächlich, also mindestens 2 sind noch da. So, aber wirklich so riesige Bunker, die sind so massiv. Also da brauchst du, ich weiß nicht, wie viele LKW-Ladungen an Dynamit, um sowas dann irgendwie in die Luft zu sprengen. Und dann sprengst du aber leider auch noch das ganze Viertel und dann die Häuser ringsherum in die Luft. Ja. Gut.
So
Hamburger
viel
Dom.
zum Dom.
Unser Dom im 19. Jahrhundert. Also der Artikel, euer Artikel oder der Artikel aus dem Hamburgischen Korrespondent, der macht noch eine kleine Zeitreise, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Genau, solche Artikel haben wir öfters. Artikel, die dann wiederum vor 100 Jahren in eine andere Zeit nochmal zurückschauen. Das haben wir natürlich auch sehr gerne, sozusagen diesen doppelten Spiegel. Und das ist, finde ich, ungemein spannend. Wir hatten letztes Jahr einen Artikel über den Hamburger Dom eben des Jahres 24. Da dominieren, glaube ich, sehr stark dann damals schon die Fahrgeschäfte. Und im 19. Jahrhundert sah das natürlich noch ein bisschen anders aus. Und was eben wirklich ins Auge schlägt, ist die ungeheure Vielfalt dessen, was da angeboten worden ist, offensichtlich. Also Süßigkeiten en masse aus aller Herren Länder, die eben nach Hamburg natürlich wieder gut transportiert werden konnten. Aber auch andere Preziosen, also da ist von einem Alabasterverkäufer aus Volterra die Rede, der da regelmäßig gewesen ist, und venezianisches Glas, also das ist offensichtlich dann durchaus auch sehr weltlich gewesen, dieser Markt, und hat offenbar eben Waren da dann nach Hamburg gespült, die man sonst wahrscheinlich auf einem gemeinen Wochenmarkt nicht stehen konnte. Also sehr, sehr interessant, wie weltläufig das damals gewesen ist.
Ja, Waren, jetzt sind wir schon beim wichtigen Teil von Weihnachten, Schenken, die Konsumkultur. Man kauft sich Sachen, um sie zu verschenken. Und ihr habt auch einen Artikel über, ja, Geschenke der besonderen Art, die uns natürlich besonders Freude machen als dem Buch zugewandten Menschen. Was ist das für ein Artikel?
Ja, das ist sehr, sehr spannend, aus den Altonaer Nachrichten. Ist der Artikel vom 12. Dezember 25. Und im Prinzip, wir kennen dieses Format vor Weihnachten. Die Tageszeitung befragen irgendwelche Experten, Literaten und bitten sie, Buchtipps für ihr Publikum zu formulieren. Und das machen auch die Altonaer Nachrichten vom 12.12. Allerdings nicht mit irgendwelchen Kritikern aus ihren eigenen Reihen oder anderen Leuten, die man heute mutmaßlich nicht mehr kennen würde, sondern das ist eine sehr illustre Schar an Großschriftstellern, die da befragt werden. Thomas Mann, Heinrich Mann, Stefan Zweig, Max Brod und noch zwei Hermann Bahr, noch ein, zwei andere. Keine Ahnung, wo die das, ob die das exklusiv für die Altonaer Nachrichten gemacht haben. Ich vermute nicht. Ich vermute, da gibt es eine Kooperation mit vielleicht einer Berliner Tageszeitung. Das konnten wir jetzt nicht rekonstruieren, aber hochinteressant, dass diese Leute da Geschenktipps machen und auch, was sie für Geschenktipps geben. Also was die Bücher sind, die sie empfehlen. Also das würde man im Jahr 1925 vielleicht nicht vermuten. Es taucht nicht nur bei Max Brod der Name Kafka auf, sondern auch Thomas Mann empfiehlt unter anderem den Prozess von Kafka, der gerade in der Erstausgabe erschienen ist in dem Jahr 25. Also das war für uns wirklich eine Entdeckung. Das Kafka, da haben wir auch einen anderen Artikel jetzt noch im zeitlichen Umfeld, der da noch tiefer reingeht, dass Kafka offensichtlich 25 schon angefangen wird, in großem Stil entdeckt zu werden, also ein Jahr nach seinem Tod. Das, was man so landläufig weiß oder zu wissen glaubt, ist ja doch, dass das sehr viel später einsetzt. Also das ist 1925 ist das schon ein Autor, der enorm gefeatured wird.
Ja, und 100 Jahre später, Kafka, ja, also das kurz nochmal, falls unsere Hörer und Hörerinnen noch nicht wissen, was sie um Weihnachten machen sollen. Es gibt immer noch die fantastische Serie über Kafka. Es gibt den Film im Kino von Agnieszka Holland. Also dieses Jahr war ja wirklich absolut Kafka-Präsenz auf allen, an allen Fronten.
Das war schon letztes Jahr. 24 war Kafka, ja.
Ah, okay. Der Film war jetzt erst von Agnieszka Holland, ist dieser.
Ja, meine größte Überraschung hier ist ja eine Empfehlung von Stefan Zweig. Und zwar Der fromme Tanz von Klaus Mann wird hier empfohlen. Das kam 1925 raus. Oh, ja, und ja. Über das Buch haben wir, glaube ich, schon häufiger im Podcast gesprochen, weil das ist einer meiner Lieblingsromane. Und dazu muss man immer wieder sagen, das ist auch einer der ersten, also das war sozusagen der Coming-out-Roman von Klaus Mann. Und Klaus Mann war gerade mal 19 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Hm. Also ich möchte es auch gerne noch mal weiterempfehlen hier an dieser Stelle.
Ach ja, und wo wir schon bei dem Manns sind, das ist ja wirklich lustig, dass damit die drei Manns, also Thomas, Heinrich und Klaus, gewissermaßen auftauchen in diesem Artikel. Das ist meine Literatur, und das würde ich tatsächlich schenken. Und ich schenke es dir hiermit zu deinem Geburtstag nachträglich, Else, das Buch. Du hast es noch nicht, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, du musst es lesen. Ein wunderbares Buch von Florian Elias. Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in Sanary-sur-Mer. Wo die Familie dann noch 1933 eben zusammenkommt. Und ja, diese ganzen Verwicklungen, das ist ja wirklich gerade Thomas Heinrich, Mann, diese Rivalität zwischen den Brüdern, ne, der ältere Heinrich, der am Anfang ja sehr viel Erfolg hatte mit seinen Büchern, Professor Unrat, der Untertan, und dann kommt der Tommy, ne, und überholt den so ein bisschen mit den Buddenbrooks vor 100 Jahren. Und Klaus meldet sich dann eben jetzt gerade auch an mit dem frommen Tanzen. Und das ist wirklich immer wieder faszinierend,
Ja.
diese Verbindung. Deshalb habe ich mich total gefreut, dass ihr diesen Artikel reinbringt, wo wir jetzt vielleicht als kleine Pointe die Empfehlungen von Heinrich Mann einmal einspielen. Denn was empfiehlt er? Die Bescheidenheit in Person?
Sie fragen einen Romanschriftsteller, welche Bücher er verschenkt? Seine eigenen natürlich. Denn erstens halte ich sie für durchaus geeignet, Freude zu machen. Zweitens habe ich sie billig. Und je mehr sie unter die Leute kommen, umso besser ist es für sie. Einem Herrn werde ich daher meinen neuen Roman Der Kopf schenken. Will ich ihn besonders glücklich machen, bekommt er auch noch den Untertan und die Armen somit das ganze Kaiserreich, die neue gute Ausgabe in Geschenkkarton. Eine Dame suche ich zu gewinnen mit den ersten 8 Bänden meiner gesammelten Romane. Sie erscheinen gerade jetzt, herrlich ausgestattet, holzfrei, Antiqua und violettes Ballonleinen mit goldenem Namenszug bei Schollnai, Wien. Das Kind, nach dem Sie sich auch erkundigen, würde mir mehr Sorgen machen. Ich kann es nicht aus eigenem beschenken. Nun hat mir aber der Paulist Verlag Leipzig aus reiner Güte einige wirklich liebenswerte Märchenbücher überreicht. Es sind 1001 Nacht, Grimm, Andersen, Brentano. Sie haben farbige und schwarze Bilder, darunter nichts Schlechtes, häufig aber Laune, ja manchmal echtes Gefühl für die unvergängliche Schönheit der Texte.
Ja, das ist großartig, ne? Also ich hätte das nicht vermutet. Heinrich Mann gilt ja eigentlich nicht als der Eitelste in seiner Familie. Aber vielleicht hat er einfach auch wenig gelesen in dem Jahr. Das hat mich bei den anderen wiederum beeindruckt. Das sind eben wirklich Homme de Lettres, die verschiedenste Bücher gelesen haben. Das geht auch durch verschiedene Genres durch und entsprechend großzügig auch Neuerscheinungen empfehlen können. Und Heinrich Mann bleibt also ganz bei sich und empfiehlt seine eigenen Werke. Ja.
Die sind ja auch nicht so schlecht, ne? Also aber ich finde, er hätte ruhig auch seinen Bruder erwähnen können. Der wiederum erwähnte seinen Bruder, also Thomas empfiehlt Heinrich Manns Roman Der Kopf. Also das hat dann wahrscheinlich wieder für ein bisschen Stress gesorgt zwischen den beiden.
Ja,
So.
dann haben wir noch die Empfehlungen von Siegfried Jakobsohn, wenn ich mich nicht irre, war der auch Herausgeber von der Weltbühne, ne? Das
Ja.
ist einer der Herausgeber, genau. Und der hat 3 Bücher empfohlen von 3 Autoren, von denen ich allen 3 noch nichts gehört habe. Peter Altenberg, Der Nachlass, Hugh Lofting, Dr. Doolittle und seine Tiere und Emil Ludwig Wilhelm II. Wahrscheinlich sind das die absoluten Geheimtipps.
Also wenn du Emil Ludwig ein bisschen kennenlernen möchtest, empfehle ich dir den Podcast Auf den Tag genau. Allerdings die Berliner Zeiten, da haben wir ihn öfter als Autor gehabt. Das ist ja durchaus in der Zeit ein wichtiger Autor, der eben auch historische Bücher schreibt und dann eben als leidenschaftlicher Kämpfer gegen den Nationalsozialismus in den 30er Jahren auftritt und da auch auf Weltkongressen, auf PEN-Weltkongressen vehement versucht, die Intellektuellen der Welt aufzurütteln. Also das ist, glaube ich, ein Autor, den man unbedingt, wenn man ihn noch nicht kennt, wiederentdecken sollte. Sehr wichtige Figur. Und er hat sehr regelmäßig fürs 8-Uhr-Abendblatt in Berlin geschrieben, jedenfalls in den frühen 20er Jahren, als wir noch in Berlin waren. Und da kann man einiges nachhören, auch bei uns.
Und er war wirklich ein Autor mit Welterfolg. Also das war der absolute Bestseller gewesen. Wie auch Stefan Zweig. Ne? Das ist ja etwas, was die Manns vielleicht manchmal so ein bisschen neidisch gemacht haben, einfach diese Erfolgs- oder Verkaufszahlen. Aber andererseits waren das dann auch Autoren, die ihnen so ein bisschen zu seicht waren.
Dieses Buch über Kaiser Wilhelm II., das war eben auch sehr umstritten. Also das, was hier jetzt Jakobson empfiehlt, das ist auch in gewisser Weise, das ist auch vor Gerichte gezerrt worden, weil der Blick natürlich auf den letzten Hohenzollern da auch sehr kritisch ist, den Ludwig wirft. Und das ist Teil verschiedener aufgeladener Diskurse dann auch in den 20er Jahren gewesen. Also Ludwig war damals auch schon eine Reizfigur, aber sehr erfolgreich, ja. Jemand, der ein breites Publikum erreicht hat.
Gut, also wir haben einigen Lesestoff vor uns für die nächsten Tage oder Wochen. Hast du noch was zu Weihnachten zu sagen? Ist noch irgendwas, was dir aufgefallen ist bei den Artikeln, die ihr recherchiert habt, die ihr vielleicht auch nicht irgendwie jetzt senden werdet? Ihr müsst ja immer eine Auswahl treffen, eine schmerzliche Auswahl.
Ja, es ist sehr reichhaltig und wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, wir haben eine ganze Menge weihnachtliche Texte. Es kommt auch noch was über die Musik an Weihnachten, das ist auch ganz interessant. Da gibt es offenbar sehr viel größere Kontinuitäten als in anderen Bereichen. Also die Weihnachtslieder, die da genannt werden als die großen Hits, die kennen wir alle noch. Und wir haben dann auch noch mal was über den Weihnachtsbaumschmuck. Ja, also es lohnt sich immer reinzuhören, Parallelen, Differenzen zu den Festtagsgebräuchen vor 100 Jahren und heute zu betrachten.
Und ab und zu machen wir den Blick über den geografischen Rand, Tellerrand. Das war jetzt, ich glaube, letztes Jahr, vor 2 Jahren, dass ihr mal nach China geschaut habt. Das fand ich sehr spannend, weil man da jetzt natürlich kein religiöses Fest feiert, aber das Wintersonnenfest, eben den Wechsel der Jahreszeiten gebundenes Fest. London habt ihr auch mal dabei gehabt. Und das sind ja immer sehr wechselnde Gebräuche. Ja, und wir werden in dieser Folge auch noch mal kurz nach Paris schauen, denn da hat Kurt Tucholsky Weihnachten gefeiert und hat natürlich irgendwie wahnsinnig viel erlebt.
Das klingt gut, ja. Da bin ich neugierig.
Gut, dann danken wir dir.
Vielen Dank. Und ja, wir hören uns sicher früher oder später wieder.
Und vergiss den Karpfen nicht.
Genau, ich würde mich freuen, wie gesagt. Wir schauen mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und falls irgendjemand hört, der jemanden kennt, wir sind durchaus noch weiter auf der Suche nach Sponsoren für die Fortsetzung von Auf den Tag genau, um auch die 3000 irgendwann voll zu machen.
Mindestens. Ja, alles klar. Dann liebe Grüße und bis bald.
Lieben Dank.
Bis bald. So, dann wollen wir uns jetzt so langsam auch verabschieden hier von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, von diesem Jahr. Mhm. Und was machst du denn so an Weihnachten?
Ja, ich kann es noch nicht genau sagen. Also es bleibt spannend bei mir. Ich habe eine Option, das habe ich schon letztes Jahr gemacht. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz beeindruckend. In der Volksbühne in Berlin findet von Wladimir Kaminer eine Lesung statt. Und danach gibt es die Russendisco. Also die hieß dann zwischenzeitlich mal Ukraine-Disco. Jetzt heißt die Russendisco gegen den Krieg. Auf jeden Fall ist es Musik eben aus dem Osten und da kommen viele, viele Leute zusammen, viele, viele Migranten auch, die 1990 nach Berlin gekommen sind und die feiern eben zu dieser zugegebenerweise sehr, sehr wilden und lustigen Musik. Also das ist ein feuchtfröhlicher Heiligabend.
Also gehst du feiern?
Ich würde sagen, ich gehe feiern.
Party machen.
Das finde ich ist etwas, was zu Berlin dazugehört. Ja, bei dir hast du Pläne?
Ja, also ich habe im Gegensatz zu mir ist mein Liebster ja ein großer Weihnachtsfan und den werde ich überraschen mit dem Weihnachtsoratorium im Berliner Dom am 26.
Ja.
Und da habe ich Tickets besorgt in der Kaiserempore.
Und da bin ich darunter ging es nicht, ne? Na klar, kaiserlich, aber wirklich eine schöne, tolle Empore. Also es ist ein bisschen separiert mit einem tollen Blick und da saß tatsächlich der Kaiser.
Genau, und die Hohenzollerngruft unten drunter ist ja leider immer noch geschlossen. Die wird ja saniert gerade bis Januar oder sowas.
Ja, aber bald kann man da wieder die Särge sich anschauen. Ja, so ein bisschen mobiles Vergnügen, aber da stehst du ja auch drauf, oder?
Morbidität immer. Ja, und ansonsten bin ich schwer damit beschäftigt, die Silvesterfeierlichkeiten vorzubereiten. Wie jedes Jahr feiern wir im Berliner Wintergarten den Silvesterball mit der Bohème Sauvage. Und da möchte ich Sie und euch natürlich auch gerne herzlich zu einladen. Es gibt tatsächlich momentan noch Billets. Also schmeißt euch an den Rechner, besorgt euch Tickets, kommt uns besuchen und vielleicht wird Arne dort auch.
Ja, ähnlich wie Weihnachten ist auch das noch nie, Silvester auch noch nicht geplant. Aber ich habe das Programm gesehen, ist natürlich toll. Die Hermelins sind dabei, die Hermelin Family.
André Hermelin and his Swing Dance Orchestra.
Absolut. Und ansonsten, da würde ich mich, wenn ich komme, am meisten eigentlich überfreuen, weil der Conferencier ist einer, den ich lange, lange nicht erlebt habe. Und der ja für mich wirklich immer wieder ein Genuss ist.
Ach ja, ein Augen- und ein Ohrenschmaus, ja. Mr. Ferkel Johnson.
Ja.
Der ja mittlerweile leider nicht mehr in Berlin lebt, deswegen sehen wir ihn auch nicht mehr so häufig auf der Berliner Bohème Bühne. Aber ja, dieses Jahr Silvester ist er dann wieder zugegen.
Sehr schön. Und nächstes Jahr werdet ihr auf jeden Fall noch und hoffentlich mehr von uns hören. Es wird eine Folge am 6. Februar geben. Das werden wir dann verraten, worum es geht.
Können wir das nicht jetzt schon verraten?
Können wir natürlich auch sagen.
Wir sollen doch schon die Leute neugierig machen, ach, oder?
Gut, ja. Wir hatten ein Gespräch mit dem Experten der Weimarer Republik, nämlich dem Leiter des Hauses der Weimarer Republik
in Weimar.
In Weimar. Ja, und ja. Da in diesem Podcast, in der Folge, werde ich ganz viel Weimar, Weimarer Republik reden. Also da komme ich nicht drum rum, um diesen kleinen Nuschel.
Ja, und aber der springende Punkt jetzt, warum 6. Ja. Februar?
Da war der Beginn sozusagen der Weimarer Republik in Weimar, also die erste Nationalversammlung, die erste Sitzung der Nationalversammlung fand dort statt. Also auch ein gewisses Jubiläum.
Da wurde die Verfassung zusammengeschustert.
Ja. Und ansonsten gibt es auch noch spannende Themen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten über unsere Fahrt an die Côte d'Azur.
Im Mai.
Und was wir dort erzählen werden. Und seid gespannt. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Jahr 2026. Es wird ein Jahr hoffentlich wie 1926 mit noch mehr Optimismus und noch mehr Fröhlichkeit. Ein bisschen goldener als die Jahre davor.
Ja, ja. Und hiermit wünschen wir euch allen eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit und Rauhnächte und einen wundervollen Jahreswechsel.
Rauhnächte. Rauhnächte. Ich dachte, Rauh, da kommt rauschende Nächte, aber die wünschen wir euch natürlich
auch. Die wünschen wir euch auch.
Und am Ende entlassen wir euch mit ein bisschen Bach. Das Weihnachtsoratorium könnt ihr jetzt hören, so ähnlich wie es dann im Berliner Dom auch klingen wird.
Tschüss und bis zum nächsten Jahr.
Bis bald.
Der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.